Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Gehalt. Lasst uns übers Geld sprechen, über Gehaltstransparenz. Land auf, Land ab wird das ja diskutiert, inwieweit Gehälter transparent sein sollten, in Stellenanzeigen, bei Gehaltsverhandlungen in den Unternehmen. Und genau darum soll es heute gehen, im P hoch 3 Live Talk. Und ich freue mich total, dass ich einen Gast habe, der nicht nur seit fast 30 Jahren ein Unternehmen führt, sondern der seit einigen Jahren auch in seinem Unternehmen ein Modell der kompletten Gehaltstransparenz etabliert hat. Das heißt, da weiß jeder, was jeder verdient. Und darum soll es heute gehen. Ich freue mich total auf Sven Schweiger. Hallo Sven, schön, dass du Hallo. Da bist.
Servus.
Sven ist geschäftsführender Gesellschafter von CSS Software Team, Lektor am Technikum in Wien und von daher eben auch Ausbilder im Informatikbereich. Und ja, du hast sicherlich über die Zeit hinweg total viel erlebt, insbesondere die Entwicklung der Informatik in allen ihren Varianten mitgemacht. Und bevor ich jetzt anfange, da viel zu erzählen, meine allererste Frage, wie an jeden Gast: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Ja, danke. Also, wie du schon gesagt hast, ich habe selber auch an der FH Technikum Wien studiert seinerzeit und während des Studiums schon mit Freunden, die ich dort kennengelernt habe, ein Unternehmen gegründet. Das ist uns eigentlich passiert im Rahmen des Unterrichts, weil ein Professor, der Robert Bucher, damals uns die Chance gegeben hat, auch eigene Projekte einzubringen. Und das haben wir einfach total spannend gefunden, haben ein eigenes eingebracht und haben damals schon das Unternehmen gegründet. Das heißt, unser Unternehmen gibt es seit 27 Jahren. Wir sind kein Startup mehr, sondern haben schon vieles erlebt, haben ein Tochterunternehmen dazugekauft, waren dann mal 75, 76 Leute eine Zeit lang, haben dann das Tochterunternehmen wieder verkauft, ein Produktunternehmen abgesplittet, ausgegliedert, ähnliche Dinge schon getan. Und aktuell sind wir 30 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind im Softwareentwicklungsbereich ausschließlich tätig. Fokus ist Individualsoftwareentwicklung. Und auch ERP-Lösungen, also Enterprise Resource Planning. Das bedeutet einfach, je komplexer, je individueller die Aufgabenstellung ist, desto spannender ist das für uns. Ja. Vielleicht noch unsere Kunden sind eher mittlere und große Unternehmen, wo wir halt dann relativ große Softwarelösungen auch und systemkritische Software entwickeln.
Ja, das klingt super spannend und vielfältig. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nochmal zurück zu dir. Was ist denn dein persönliches Wofür? Warum? Was motiviert dich daran? Ich meine, du hast das mitgegründet, du führst das Unternehmen schon sehr lange. Was motiviert dich nach wie vor, jeden Tag dafür aufzustehen und im Prinzip in die Firma zu gehen?
Das Thema Führung ist eher ein spannendes in dem Zusammenhang, weil was mich sehr motiviert, ist, dass ich es eben nicht alleine führe. Ich würde es jetzt doppelt erweitern sogar. Erstens habe ich mehrere Kollegen im Management-Team. Wir sind insgesamt 7 Gesellschafterkollegen. Aber es gibt überhaupt so eine Hierarchie im Sinne von irgendwer da oben schafft an und irgendwer anderer macht die Software nicht bei uns, sondern wir haben eine sehr flache Hierarchie. Passt auch gleich zu dem ganzen Themengebiet, wie wir organisiert sind und warum wir das überhaupt machen können mit der Gehaltstransparenz. Also es hängt alles zusammen. Was mich persönlich motiviert ist, wenn ich in der Früh ins Unternehmen komme, einfach mich zu freuen, dass ich da Leute treffe, mit denen ich auch so gern zusammen bin. Also nicht nur für die Arbeit, sondern insgesamt, weil es Spaß macht.
Punkt. Ich finde, das passt so sehr, wenn man bei euch auf die Seite kommt. Ich klicke gerade mal auf den Banner für eure Seite. Das ist jetzt schon die Wissensseite, aber wenn man bei euch auf die Webseite kommt, dann ist es ja tatsächlich so, und das ist auch, glaube ich, der Slogan, den du auf deinem LinkedIn-Profil hast, ihr macht Software, die glücklich macht. Und als ich das allererste Mal auf eurer Seite war, habe ich gedacht, ich meine, gut, ich bin jetzt auch ehemalige Softwareentwicklerin, das klingt sowieso für mich in meinen Ohren schön, aber das ist super einladend, Software, die glücklich macht. Und wenn man dann auf die Teamseite geht, steht dann dort wortwörtlich, für Software, die glücklich macht, braucht man dieses Team oder so in der Art steht es da irgendwie bei euch. Und das ist einfach, ich finde, das ist super einladend und vor allen Dingen sehr wertschätzend auch den Mitarbeitern, also sowohl für die Kunden, für eure Kunden, als natürlich auch eurem Team gegenüber.
Man muss auch immer aufpassen mit dem, was man auf der Website schreibt und was man dann wirklich lebt. Und wenn es nicht zusammenpasst, dann kommt man da relativ schnell drauf, auch durch Social Media, weil ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das dann auch posten würden und so weiter. Ich glaube, dass wir da wirklich sehr gut in der Deckung unterwegs sind zwischen dem, was wir öffentlich hinaus posaunen und was wir intern leben. Zum Beispiel haben wir ein interessantes Werkzeug, den sogenannten Stammtisch, den machen wir zweimal im Jahr auf jeden Fall, manchmal mehr. Und da sind alle eingeladen, die auch mal bei uns gearbeitet haben, aber das nicht mehr tun. Und da kommen unglaublich viele. Wir hatten jetzt sogar nach der Pandemie, weil alle schon so vom Homeoffice nicht mehr begeistert waren, haben wir sogar mehr Leute gehabt, die ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, als die eigenen, die dann dort waren. Das war ganz spannend und das ist ein super Austausch. Also wenn man das merkt, dass die kommen und dass die Spaß haben und kein Problem haben, mit uns einfach so mal einen Abend zusammenzusitzen, dann zeigt das, glaube ich, auch was.
Ja, das ist ein unglaublich gutes Zeichen. Das ist wirklich, wirklich ganz großartig, wenn sie tatsächlich gerne kommen und ihr da nach wie vor in gutem Kontakt seid. Das heißt aber, dass es natürlich schon bei euch Fluktuationen gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute zu euch kommen und nie wieder gehen. Magst du dazu was sagen, woran das liegt?
Gerne. Hat sich auch verändert in den letzten Jahren und ich sehe das, ich müsste mir jetzt zwei verschiedene Hüte eigentlich nacheinander aufsetzen. Das eine ist der als einer der Geschäftsführer der CSS. Der andere Hut ist der als FH-Lektor, der schon seit 20 Jahren an Fachhochschulen unterrichtet, an zwei, also Technikum Wien, hast du schon gesagt, Campus Wien auch. Und ich bin dort in den Informatikstudiengängen, habe relativ viele Studierende dort und sehe da irgendwie ein Bild des Zeitgeists derzeit. Und da hat sich in den letzten zwei Jahren nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch andere Dinge was verändert. Kommen wir zur Fluktuation. Es ist bei uns in der Branche, in der Softwareentwicklungsbranche schon so geworden, dass man, wenn man 22 ist, nicht mehr plant, sein ganzes Leben bei einem Unternehmer zu sein. So wie man irgendwie früher gesagt hat, ich wechsle vielleicht zweimal und dann bleibe ich bis zur Pension dort. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Hat verschiedenste Gründe. Ich würde nur vielleicht ganz wenige herausgreifen. Einer der Gründe ist einfach, dass die jungen Leute von heute und auch in unserer Branche einfach sich gern mehrere Sachen anschauen, mehrere Sachen ausprobieren und durchaus auch durch den Fachkräftemangel die Wahlmöglichkeiten haben und sagen, ich mache mal ein paar Jahre das Ding und dann möchte ich technologisch was ganz anderes machen. Und wenn das Unternehmen das nicht bietet, muss ich halt wechseln. Das ist definitiv einer der Gründe. Ein weiterer Grund ist, dass wir machen Softwareentwicklung. Das bedeutet, von unseren jetzigen circa 30 Leuten sind circa 20 wirklich rein in der Softwareentwicklung tätig. Die anderen sind Requirements Engineers und ganz wenige nur Administration. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man up to date sein muss. Und was ich jetzt merke bei meinen Studierenden, aber auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, es ist sauschwer geworden, einfach technisch am Ball zu bleiben in der Entwicklung. Man muss dauernd neu lernen und irgendwann kommen dann 21-Jährige ins Unternehmen und können Dinge schon, die sie im Kindergarten gelernt haben, die man als 35-Jährige oder 35-Jähriger erst lernen und nachlernen muss. Und irgendwann mal hat sich gezeigt, bei uns wechseln die Leute. Also sehr viele wechseln in Requirements Engineering und ähnliche Jobs. Und da haben wir halt weniger als im Bereich der Softwareentwicklung, weil wir einfach da mehr brauchen. Das heißt, es ist ein natürliches Karriereveränderungsthema im Sinne von Entwicklungsveränderungsthema, nicht Karriere nach oben aufsteigen, sondern was anderes tun. Oder das, was ich tun möchte, gibt es halt bei uns nicht mehr. Und so kommt es zu einer Fluktuation. Und dies in den letzten 5 Jahren, glaube ich, gerade bei den jungen Leuten, hat sich die etwas verändert. Früher war es so 6, 7, 8 Jahre, wo die am Anfang geblieben sind. Jetzt haben wir durchaus auch mal, nach dem Bachelor mache ich noch ein Masterstudium und dann schaue ich nochmal. Also es kann schon auch 3 Jahre sein.
Ja, was natürlich auch teilweise ein Problem ist, weil also gerade in der Softwareentwicklung 2, 3 Jahre ist eigentlich ein bisschen kurz, um dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist zumindest irgendwie so meine Erfahrung, um tatsächlich dann so ganz tief auch einzutauchen. Wie ist das in Bezug auf eure Projekte und eure Kunden? Was habt ihr, wie ist da so die Laufzeit? Also so, wie lange dauert es, bis ich dann tatsächlich wirklich drin bin?
Okay, Also vom Drinnensein merken wir, dass so das, was die Fachhochschulen im Schnitt als Praktikum anbieten, als verpflichtendes, man muss ja in den
Ja.
FHs, zumindest in den beiden, wo ich unterrichte, im letzten Semester ein Praktikum machen. Bei der einen FH sind es 2 Monate und bei dem anderen fast 4 Monate. Und was man schon merkt, ist, das ist eine wahnsinnig gute Zeit, einander kennenzulernen und am Ende dann zu beschließen, das wollen wir jetzt längerfristig tun oder doch vielleicht nicht. Das ist wirklich eine gute Probierphase. Also die würde ich mal abhaken. Ich glaube, was wir so gesehen haben, es ist individuell abhängig, aber ich würde mal so sagen, 6 Monate in der Softwareentwicklung würde man brauchen, um dann schon mal eigenständig Dinge so tun zu können, dass man sagt, das ist jetzt nicht wirklich mehr reines Junior-Level. Danach geht das steil bergauf, sehr, sehr schnell. Das dauert nicht ewig, bis man Profi ist in dem Gebiet. Im Gegenteil, das kann 3, 4 Jahre dauern und das sind schon Leute, die schon sehr, sehr, sehr viel Verantwortung haben können und dürfen oder 5 Jahre. Wir haben aber auch Kollegen, die sind, ich glaube, der längste ist bei uns 18 Jahre angestellt und dann gibt es noch Kollegen, die sind einfach dann Gesellschafter auch geworden und haben Anteile vom Unternehmen. Also da gibt es eine bunte Mischung.
Ja, das finde ich total interessant, dass es eben tatsächlich dieses einmal hat diese Fluktuation und die Leute kommen dann zu eurer Feier, dann eben sich im Unternehmen weiterzuentwickeln, bis hin tatsächlich eben Gesellschafter zu werden. Also das ist schon, klingt schon wirklich ungewöhnlich, will ich mal sagen, und ist sicherlich nicht unbedingt Standard und bei jedem anderen Softwareentwicklungsunternehmen so. Aber dieses Thema, was du gerade beschrieben hast mit Junior und dass man dann Experte wird und so weiter, das sind ja auch so Dinge, die sich, und dann kommen wir mal aufs Thema, die sich beim Thema Gehalt auch widerspiegeln. Ganz oft, das ist meine Erfahrung aus Unternehmen, ist es so, Leute fangen als Junior an, sind für relativ wenig Geld, haben diese steile Lernkurve und wenn sie selber nicht hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mehr Geld, kriegen sie nicht unbedingt von selbst mehr Geld. Nur dann, wenn sie vielleicht von woanders ein anderes Angebot bekommen. Das ist zumindest so meine Beobachtung, die ich habe. Wie ist es bei euch und wie seid ihr überhaupt zu diesem Thema Gehalt, Gehälter, Vergleichbarkeit, Gehaltstransparenz gekommen?
Also sind einige Punkte gewesen. Wir haben es auch auf unserer Website wahrscheinlich noch viel detaillierter und genauer aufgeschrieben, als ich es jetzt aus dem Kopf reproduzieren kann. Ich würde jetzt mal, ich habe mir das nochmal durchgelesen auch vorher, ich würde jetzt eines in den Mittelpunkt stellen und du hast eh schon Junior und Senior und Ähnliches erwähnt. Wir haben mehrere Dinge identifiziert. Das Wesentlichste, glaube ich, was ich sagen kann, die wesentlichste Erkenntnis des letzten Jahres, also 2021, weil da haben wir nochmal eine Justierung unseres Modells gemacht, war die, dass es zwischen Kennen und Können einen Unterschied gibt. Das bedeutet, viele Leute kennen Dinge in der IT, aber den Schritt von ich habe es gelernt, ich habe es in der FH studiert oder auf der Uni, wir haben auch Leute von der TU Wien, wir haben auch Leute von der HTL, die direkt gekommen sind, ich habe es wo gelernt, zudem ich habe es gemastert quasi, also ich habe es in der Praxis ausprobiert, ich habe mir auf Wienerisch würde ich sagen die Hörnl abgestoßen, ich bin eingefahren, dadurch lernt man ja, ich habe Fehler gemacht, habe mich mit Mentorinnen und Mentoren, die mich dabei begleitet haben, Sparring-Partner-mäßig gechallenged und dann habe ich was gelernt. Dieses Können dann zu kriegen, das ist das Wesentliche, was wir brauchen im Unternehmen dann letztendlich. Und jetzt kommt dann die Überraschung oder kam die Überraschung, sie ist eigentlich eh keine Überraschung, es ist uns eigentlich völlig egal, wie lange man gebraucht hat, um dieses Können zu erwerben oder ob man dafür ein Doktorat gemacht hat oder es mit 14 als Spaß zu Hause ausprobiert hat und gelernt hat. Es ist wirklich egal. Es macht also bei uns zum Beispiel im Gehaltsmodell überhaupt keinen Unterschied, welchen Studienabschluss man hat.
Das heißt, es kommt tatsächlich, man kann, ich will das mal einblenden. Moment, ich mache uns mal so ein bisschen, verwechsle gerade das mal. Und man kann das Ganze, du hattest das ja auch im Vorfeld immer schon mal den Link auch geteilt. Ich werde das hinterher auch hier unter in den Kommentaren nochmal verlinken. Man kann bei euch ist es ja alles ganz transparent aufgeschrieben. Auch man kann auf eurer Seite, da gibt es einen Blogbeitrag, wo das genau beschrieben ist und da kann man das auch nachlesen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist wirklich so ein Modell, wo ich auch genau sehen kann, okay, wenn ich hier drin bin, dann muss ich das können und wenn ich mehr haben möchte, also in die nächste Stufe gehen möchte, dann muss ich das können und so weiter, sodass damit ja auch eigentlich ein Entwicklungspfad, mein persönlicher Entwicklungspfad an Fachkenntnissen, aber es sind nicht nur Fachkenntnisse, sondern es sind auch andere Methoden, Kompetenzen und so weiter. Da kommen ganz viele vielfältige Dinge sind da ja mit drin. Wie Habt ihr das erarbeitet? Hast du dir das ausgedacht? Wie seid ihr dazu gekommen, zu diesem Modell?
Also erarbeitet haben wir es im Team, so wie wir alles im Team machen. Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen gibt es bei uns nicht, generell nicht, egal ob bei Kundenprojekten oder wenn wir was ändern. Wir haben schon eine Änderungskultur drinnen, weil wir halt agil auch unterwegs sind mit allen Projekten, die wir machen. Und so sind wir auch in der Organisationsentwicklung für uns selber agil. Wir haben das im Kolleginnenkreis erarbeitet, bei uns selber einfach nachgedacht. Es waren dann so einfache Auslöser wie, es geht meinem Geschäftsführerkollegen und mir, wo wir für Personalthemen und Gehälter zuständig sind, einfach am Nerv, irgendwie diskutieren zu müssen, zum Beispiel in Mitarbeiterinnengesprächen. Ja. Die zweite Geschichte ist so was Simples wie, es gibt Leute, du hast das schon erwähnt vorher, die würden vielleicht das ganze Jahr lang das Thema Geld nicht ansprechen, auch wenn sie wüssten, dass sie zu wenig verdienen im Vergleich zu wem anderen im Team, weil sie das Gleiche tun, aber sie sprechen es halt nicht gern an. Wir haben Leute im Team, deren Job ist es, Geldthemen anzusprechen, weil sie Sales machen, zum Beispiel technische Sales. Denen fällt es ganz leicht, über Geld zu reden, und andere wollen das nicht, auch persönlich nicht. Und dann kann es da passieren, so dumm das klingt, dass man die vergisst, weil sie nie was darüber sagen oder weil die glauben, das ist böse, wenn sie irgendwie über Geld reden wollen. Das sind alles Dinge, die wir damit wegkriegen wollten. Jetzt klingt es so nach die Ideallösung, das ist alles super, da gibt es eine Matrix, da ordnen es die Leute ein, oder wie es bei uns ist, die ordnen sich selber ein, es gibt Selbsteinschätzungen, es gibt Feedback-Meetings dazu und so weiter, und auf der Basis rechnet man es aus und dann ist es perfekt. Es ist natürlich nicht so in der Praxis, sondern wir haben das ist eine Spitzenbasis, so eine Entwicklungsmatrix mit 6 Stufen von Junior über Regular über Senior, und dann die 7. ist Principal. Im Prinzip kann man eines drüber schreiben. Die Frage ist einfach, wie weit ist man bei uns im Team angekommen? Mhm. Und verschiedene Dinge, die wesentliche Kriterien dabei sind, ist zum Beispiel, inwiefern ist man selber Mentorin oder Mentor und kann nicht nur selber auf höchstem Level das Ding, was man für seinen Job braucht, sondern kann sogar andere darin ausbilden und hat das schon getan mit x Leuten. Und dann kommt noch dazu und darf ohne Rückfragen auch in dem Bereich selbstständig Entscheidungen treffen, ohne dass irgendein Geschäftsführer was dagegen sagen würde oder tun würde. Ja, das ist dann eh alleine nicht tun, ist ein anderes Thema, weil es viel lustiger für alle Leute bei uns ist, als Sparring-Partner zu sagen, heißt, ich habe da was Wildes vor, hilf mir mal, ob ich am Holzweg bin, und sag mir einfach, was zu tun ist. Aber sie dürften es. Und das sind die Unterschiede zwischen den Stufen. Und letztendlich ist es dann so, wir haben einfach Bandbreiten, aber da kommen wir dann eh noch dazu, wo man aufgrund dieser Skillsets einfach mal grundsätzlich drinnen liegt. Simpel gesagt, der unterste Punkt der Bandbreite ist einfach das jeweilige Basisgehalt des Kollektivvertrags in der IT, weil das ist halt mal eine gute untere Bandbreite, an der man es festmachen kann. Und die obere Bandbreite ist eine gewisse Überzahlung zum Maximalwert, den man in der jeweiligen Verwendungsklasse in der IT hat. Und wir haben das halt auf unsere Rollen adaptiert und haben dann jeweils schauen, das re-evaluieren, das jedes Jahr oder zweimal im Jahr, wenn es so spannend ist wie jetzt derzeit mit der Inflation, ja, und schauen, ob wir da noch marktgerecht sind oder nicht. Das ist so das Big Picture einfach dazu. Letztendlich vielleicht noch eine Erkenntnis. Wir haben zuerst vorgehabt mit dieser neuen Version, die wir jetzt seit einem Jahr verwenden, unseres Modells, dass wir die Gehälter wirklich ganz, ganz stark an diese Entwicklungsmatrix binden. Und wir sind dann drauf gekommen, dass das für die Matrix eigentlich schlecht ist, wenn man Geld im Kopf hat und dann diese Feedbackrunden macht. Die ist nämlich viel wertvoller als nur Geld. Man kommt nämlich dann durch diese Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen in den Teams, wo wir diese Reviews machen, drauf, was einem noch fehlt oder wo sich wer hinentwickeln mag und wo das vielleicht aufgrund des Teams nicht möglich war, weil in dem Team, wo ich bin, gibt es die Technologie nicht und mich interessiert das aber total und ich möchte eine Zertifizierung machen. Das heißt also, wir haben dann eigentlich gesagt, für die nächsten Runden, die wir jetzt machen von diesen Feedbacks, wir werden versuchen, das Geldthema zu sagen, ja, das ist natürlich die Basis dafür, aber konzentrieren wir uns mal aufs Feedback und auf die Entwicklung von dir bei uns, weil das ist viel spannender, das andere kommt dann eh automatisch.
Das ja, war noch ein das klingt sehr interessant, weil, also das ist meine Erfahrung als auch, also ich habe das auch immer daran gebunden, an eben tatsächlich Entwicklung, wo will sich jemand hinentwickeln? Das sind ja immer so zwei Fragen. Das eine ist, wo muss ich mich hinentwickeln, damit ich hier für diese Aufgabe gut gerüstet bin und dieses Projekt oder für den Kunden gut tätig sein kann? Und das andere ist, wo will ich mich hinentwickeln? Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das durch diese Feedback-Schleifen bei euch beides auf jeden Fall möglich und gewährleistet.
Wir bemühen uns im Rahmen dieser ganzen unglaublich vielen Variablen, die du da auf einen Nenner kriegen musst, vielleicht noch so als Info, ich habe es am Anfang nicht gesagt, wir sind 5 Teams intern, davon sind 3 Individualsoftware-Entwicklungsteams, ein Team, das sich um Business-Software und ERP-Lösungen und CRM-Lösungen kümmert und ein Team, das Spezialthemen im Bereich Consulting macht. Mhm. Diese Teams sind fix. Das heißt, die werden nicht nach Projekten irgendwie neu zusammengestellt, sondern auch da legen wir Wert. Wir haben vor etlichen Jahren umgestellt auf eine fixe Struktur und dann gibt es eben diese Teams und die sind eingespielt. Ich habe jetzt heute am Vormittag zum Beispiel gerade 2 Stunden Retrospektive mit einem Team hinter mir, wo wir ein Projekt abgeschlossen haben und jetzt uns zusammengesetzt haben und mal 2 Stunden gesagt haben, denkt mal nach, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was haben wir gelernt. Und das stellen wir dann bei Team Talks den anderen Teams beispielsweise zur Verfügung, diese Learnings, wenn es interessant für andere ist. Das heißt, wir sind teamartig organisiert und in diesen ganzen Dingen wie, ich bin in einem Team, natürlich habe ich Schwerpunkte, wo ich mich gut auskenne. Mobile Development für iOS mit Swift zum Beispiel wird man nicht so viele Leute haben wie einfach Basis Microsoft-Technologie. Jetzt gibt es wieder verschiedene Kundenprojekte, verschiedene Anforderungen und verschiedene Zeiträume, in denen wir das liefern müssen für unsere Kunden, weil die das brauchen. Und genau das alles zusammen muss man halt versuchen, unter einen Hut zu bringen. Und damit es nicht ganz einfach ist, haben wir auch noch den Spaß, dass wir natürlich versuchen, möglichst flexibel in den Arbeitszeiten zu sein, mit einem Gleitzeit-Kontenmodell, das sehr, sehr häufig auch in der IT-Branche zu finden ist, wo wir natürlich auch Leute dabei haben, die Teilzeit arbeiten. Und das alles in den Hut zu kriegen, vielleicht auch noch mit Homeoffice und Mixbetrieb, Büro, dann weißt eh schon, was los ist.
Ja, das klingt wirklich total interessant und auch als Herausforderung. Also wirklich eine Herausforderung. Eine Sache, das ist auch in den Kommentaren, als ich die Ankündigung gemacht habe für das Event und wir hatten kurz darüber gesprochen, was bei euch ja tatsächlich, was es da nicht gibt. Bei euch gibt es keinen Gender Pay Gap, oder? Also Frauen verdienen das Gleiche wie Männer und du hast mir gesagt, ihr habt sogar auch Frauen in der Entwicklung.
Gott sei Dank, ja.
Was ja nicht immer so häufig ist.
Ja, ist einfach, das merke ich an den Studierendenzahlen seit vielen Jahren, das sich allerdings in letzter Zeit positiv entwickelt. Da kann man jetzt lang drüber diskutieren. Ich mag es einfach nur als Fakt hinstellen. Wir haben leider wenig Kolleginnen im Team. Die sind aber bis auf 2 Kolleginnen sind die dann sehr technisch orientiert, haben alle informatische Ausbildung dann. Und sind auch in technischen Bereichen tätig. Ja. Aber was dazu kommt, ist, du hast vorher gesagt, diesen Gap. Ja. Leute, die das Gleiche tun oder Vergleichbares tun, sollen auch passend dafür gleichartig bezahlt werden. Das ist einfach eine Grundregel. Und wie wir das hinkriegen, weil du hast immer Subjektivität in irgendeiner Art und Weise drinnen und sei es die Selbsteinschätzung in den Feedback-Meetings von der Entwicklungsmatrix, irgendeine Subjektivität wird drinnen sein. Und die Möglichkeit oder das Werkzeug für uns, wie wir das eben wegkriegen, nicht die Subjektivität, sondern wie wir es im Zaum halten, das Ganze, ist eben Transparenz, weil das ist der Gegenfaktor dazu. Dadurch, dass wir im Intranet, ich sage jetzt absichtlich betont Intra, nicht Internet, im Intranet veröffentlichen, was alle verdienen auf ein 38,5 Stunden äquivalent ausgerechnet, damit man es wirklich gut auch vergleichen kann für die Teilzeitleute, zeigen wir ja, was die anderen verdienen. Und jetzt wissen ja alle, weil wir ein relativ kleines Unternehmen sind, was wer tut. Und es ist gewünscht, es ist nicht nur nicht verboten, es ist gewünscht, explizit gesagt und steht auch dort, wenn du das Gefühl hast, da passt was nicht, irgendwo, wo ich glaubt habe, der oder die tut dasselbe wie ich, warum verdiene ich 100 Euro weniger, 500 Euro weniger oder warum verdiene ich mehr, ja, habt ihr da wen vergessen, dann sollen die bitte kommen. Es ist nichts Böses, darüber zu reden, sondern im Gegenteil, das ist unser Sicherheitsmechanismus, das ist das Logging-System sozusagen dafür, dass es funktioniert, weil man kann sich ja mal vertun irgendwo, man kann sich sogar mit der Tabelle vertun und in der Lohnverrechnung irgendwas falsch theoretisch eintippen. Das heißt, der Sicherheitsmechanismus ist einfach der, zu schauen und zu sagen, kommt und vergleicht es. Und dadurch, dass man auf der einen Seite die Transparenz hat und auf der anderen Seite aber Selbsteinschätzung mit gepaart mit natürlich Faktoren, wo wir von der Geschäftsleitung auch schauen, stimmt das, ist das verglichen mit anderen Unternehmen, die wir kennen und was wir aus der Branche hören, passt das irgendwie ins Gesamtbild oder sind wir völlig unterzahlend oder überzahlend unterwegs irgendwo, das schauen wir uns schon an, aber diese Transparenz hält es quasi unter Kontrolle und verhindert böse Dinge.
Ja, das finde ich wirklich auch einen Vorteil und ich glaube, das muss einfach so sein, weil sonst sonst hat man wahrscheinlich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter trotzdem das Gefühl, irgendwie in Anführungsstrichen ausgeliefert zu sein oder so. Ich habe eine Frage hier, eine relativ lange, die packe ich mal rein. Der Clemens schaut zu, ich gucke noch ein anderer Clemens zu, sehe ich gerade. Ich lese mal die Frage vor zum Einstieg in die Firma. Nicht nur einmal hatte ich die Situation, dass wir für eine extrem dringend benötigte Position eine super Kandidatin oder einen Kandidaten hatten. Und oh Wunder, die verlangen mehr als geplant. Da ist es gerade bei Engpässen, die vor allem für das Team eine Belastung sind, schwierig, Nein zu sagen. Wie geht ihr damit um? Super spannende Frage, hätte ich dich auch gefragt. Finde ich gut, dass das jetzt aus dem Publikum und aus den von den Zuschauern kommt.
Super spannende Frage. Also das ist natürlich ein ganz Wunderpunkt von generell Unternehmern mit Quereinstieg. Also wenn jemand Quereinstieg und nicht von Anfang an von der FH mit Praktikum und ich bin eh froh, wenn ich ein bisschen was gezahlt kriege quasi, wobei das hat sich auch verändert, also die Einstiegsgehälter sind ja auch schon sehr schön, aber also Quereinstieg ist immer ein Problem. Ich sehe da noch einmal zwei Unterschiede, nämlich ist es ein fachlicher Quereinstieg oder einer, wo ich bestimmte Dinge für die Position, die ich jetzt befüllen will, schon kriege, weil man woanders die Ausbildung gemacht hat oder das Wissen mitbringt, und ist es da ein Quereinstieg, wo ich sage, da kriege ich sofort Hilfe mit einer sehr kurzen Ramp-up-Phase, oder ist es ein Quereinstieg, und das haben wir jetzt auch mehrfach gehabt, der ist sehr, sehr spannend, von jemandem, der einen völlig anderen Job vorher gemacht hat, dann zum Beispiel nach, weiß ich nicht, mit 35 beschlossen hat, ich studiere Informatik, in der kürzesten Zeit das durchboxt, mit besten Ergebnissen, eine super Begabung selbst identifiziert hat dafür und dann auf einmal als Junior-Entwicklerin oder Entwickler kommt. Das ist schon wieder anders. Ja? Und die haben aber einen gewissen Lebensstandard, den sie mit Haus, Kind, Kredit, keine Ahnung, halten müssen im Vergleich zu anderen Leuten, die mit 21 einsteigen oder so. Ich würde es mal unterscheiden. Du hast angesprochen, die Fachkraft, glaube ich, die einsteigt und schon eine super wichtige ein Wissen mitbringt.
Ja, genau. Ich nehme mal an, dass das damit gemeint ist. Wirklich jemand, der super passt und alles mitbringt, was du brauchst. Genau.
Also ich meine, jetzt habe ich natürlich, ich sehe deine Probleme. Ich habe natürlich die blöde Frage, wieso würde diese Person dann mehr kriegen als die eigenen Leute, die das Gleiche tun? Wenn man das macht, dann haut man sich ja das zusammen, was man im eigenen Team etabliert hat. Und das ist mir wichtiger, dass es denen, die ich schon habe, gut geht, als denen, die jetzt dazukommen und wo ich noch nicht genau weiß. Also wir würden da schon sehr hart sein, glaube ich. Oder ja, machen wir. Wir haben das nicht so oft, muss ich gestehen. Was wir dann immer wieder überlegen mit der Kandidatin oder dem Kandidat, ist natürlich situationsabhängig. Es geht darum, dann zu sagen, vielleicht, es gibt eine Ramp-up-Phase, die ein Beobachtungszeitraum ist, und da machen wir uns gemeinsam aus, vorher schon, was sind Fixpunkte, die wichtig sind. Und das ist nicht ein Probemonat, weil das ist meistens zu kurz. Ja. Das dauert, je nachdem, was das für eine Rolle ist, 3 Monate, 6 Monate vielleicht. Und vielleicht macht man sich für diese Zeit etwas aus, wo man sagt, du verdienst jetzt weniger als du möchtest, aber wenn du diese und diese Dinge erfüllst, dann machst du ja das Gleiche wie unsere Leute, und dann wirst du automatisch zu diesem Zeitpunkt dort hochgehoben oder früher, wenn wir früher draufkommen, es geht schneller, als wir beide dachten, und wir machen uns das vorher aus. Was schon ein wesentlicher Punkt ist, dadurch, dass wir ja dieses Modell haben, sehen die ja dann auch, was sie dann kriegen würden und was die anderen kriegen, und da muss es ins Gefüge passen. Das ist auch was, was man im Quereinstieg bei uns durchaus versteht. Wo wir dann halt einfach sagen, wenn es eben nicht geht, dann passt es eben auch nicht. Und jetzt dumm gesagt, ich habe schon gemerkt, dass Geld als Umsteigegrund eine schlechte Motivation ist, wenn es der einzige Umsteigegrund ist. Es muss auch andere Gründe geben. Aber das muss passen, es muss reinpassen. Vielleicht hat man dann auch in der Rolle Leute, die eigentlich unterbezahlt sind. Man merkt durch diese ganzen Bewerbungen, dass es irgendwie nicht mehr passt und dass man selber irgendwo falsch liegt. Ja. Schwieriges Thema.
Finde ich diese Sache, das, was du gesagt hast mit dieser Ramp-up-Phase, das ist ja immer meine Empfehlung für meine Kunden, wo ich sage, klär am Anfang die Gehaltsbreite, und wenn es nicht passt, also wenn es gar nicht passt, dann braucht man gar nicht anzufangen, sich zu unterhalten. Und wenn es aber ungefähr passt, aber nicht zusammen, also nicht ganz zusammenpasst, weil das eben so wie bei euch das Ganze zerstören würde, dann ist das Mittel der Wahl. Wirklich und ganz konkret, das kann man alles auch vertraglich regeln oder so. Man sieht es bei euch ja dann auch in euren, also wie das bei euch eingestuft wird. Und ich glaube, wenn man einmal anfängt, Ausnahmen zu machen, wenn man so eine Transparenz hat wie bei euch, Das funktioniert nicht. Damit zerstörst du dir ja letztendlich alles.
Ja, vielleicht lass mich noch einen Punkt sagen, der sehr wichtig ist in dem Zusammenhang und den wir erst letztes Jahr bei der neuen Variante unseres Modells adaptiert haben. Früher waren die Berufserfahrungsjahre ein wesentlicher Faktor in unserer Gehaltsformel. Den haben wir genau deswegen, das ist einer der Gründe, aber den haben wir rausgenommen. Warum? Es muss möglich sein für Leute, Dinge schneller aufzuholen, als es vielleicht andere. Manche brauchen vielleicht länger, um bestimmte Schritte zu machen und die wollen vielleicht auch gar nicht schneller, weil die studieren nebenbei noch was oder sie sind gerade beim Häuselbauen und sagen, ich möchte jetzt vielleicht eine Pause haben und ich mache dann weiter mit den Dingen. Und andere, die geben Vollgas und sagen, ich habe viel Zeit oder sie schaffen es einfach schneller. Das heißt, es muss eine Möglichkeit geben, Unterschiede aufzuholen im Gehalt. Und genau das ist der Punkt. Es ist für Leute, die quereinstiegsmäßig auch dazukommen, möglich, innerhalb von 3 Monaten, weiß ich nicht, 1.000 Euro mehr zu kriegen brutto, wenn man draufkommt, man hat falsch eingestuft. Also da gibt es nicht die Regel mit, die Berufserfahrungsjahre brauchst du, damit du dort steigst. Die gibt es überhaupt nicht. Das sind kein Element. Nur mal, es ist wesentlich mit unserer Matrix, was man kann und nicht, was man kennt. Und das muss man halt beim Quereinstieg dann extra bewerten, ob dann zum Beispiel eine 10 Jahre Sales-Tätigkeit, wenn ich jetzt als Product Owner einsteige, aber noch nie Product Owner war, trotzdem von den 10 Jahren sehr, sehr viel für die Tätigkeit wichtig ist, auch wenn ich das selber nicht getan habe. Und dann, das muss man argumentieren können, damit durch die Transparenz, wenn dann wer fragt und sagt, wieso ist die oder der jetzt so hoch eingestiegen, du sagst, naja, weil der und der Punkt uns in dem Fall wichtig war. Und wenn das ein gutes Argument ist, wenn die sagen, ach so, eh klar, na passt, super, weil das brauchen wir eh.
Ja, super. Und was es bei euch gibt, ihr habt ja so einen Loyalitätsbonus. Das ist so ein bisschen, dass letztendlich natürlich auch dieses Berufserfahrungsjahre-Thema so ein bisschen ausgleicht, zumindest für die, die lange bei euch dann auch sind. Magst du da noch mal kurz was dazu sagen?
Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich bin mir gar nicht sicher, ob der noch ganz korrekt auf der Website steht. Also der ist schon richtig, aber wir haben ihn verkürzt. Man sammelt ihn schneller noch. Und zwar geht es jetzt, also schneller, man kriegt schneller Geld raus, sagen wir mal so. Du sammelst ab dem ersten Tag, wo du bei uns bist, Geld. Und zwar kriegst du es nicht ausgezahlt, sondern du sammelst es. Das sind diese 0,5% des aktuellen Gehalts pro Jahr, wo man bei uns ist. Wenn ich dann nach dem dritten Jahr zum Beispiel, kriege ich dann auf einmal diesen Prozentsatz, den ich dann also 0,5 gesammelt habe, pro Jahr auf einmal als Teil des Gehalts obendrauf, fix. Ja, das ist Bestandteil des Fixgehaltes. Das heißt, je länger Leute dabei sind, desto mehr kriegen sie. Und weil es ja ein Prozentsatz vom Gehalt ist, kriegen Leute, die schon sehr, sehr lang dabei sind und natürlich normalerweise, weil sie dann, wenn es lang da sind, auch was Gescheites bei uns tun, auch ein dementsprechend hohes Gehalt haben, auch der Prozentsatz auch ein hoher Batzen von dem Gehalt als Loyalitätsbonus. Das heißt, es wirkt sich sehr schön aus, aber erst ab einem gewissen Jahr, und ich habe es jetzt gar nicht auswendig, da müsste ich jetzt schummeln und nachschauen. Wir waren mal bei 5 Jahren, ich kann es nachschauen, wenn es dich interessiert, oder 7 Jahren,
und ja, wir sind dann runtergegangen. Ja, das Prinzip ist klar.
Also mindestens 3.
Das Prinzip ist tatsächlich klar. Ja, also von daher finde ich, das ist einfach ein total kluges Modell, was so ganz verschiedene Dinge, verschiedene Aspekte, die natürlich in der Softwareentwicklung wichtig sind, aber auch in anderen, also ich bin mir sicher, dass man das auch anpassen kann auf andere Branchen, auf andere Bereiche, bin ich mir ganz sicher, wo man einfach auch so spezielle Dinge da dann einfach berücksichtigen muss. Jetzt kommt noch eine Frage. Ich glaube, der Clemens wird jetzt, das ist jetzt der andere Clemens. Eine Frage hätte ich, macht ein Studienabschluss im Gehaltsmodell einen grundsätzlichen Unterschied? Wenn ja, wird da zwischen Uni, FH unterschieden? Sorry, falls das schon Thema war und ich es verpasst habe.
Also bei uns, kann ich mal sagen, gibt es keinen Unterschied. Bei uns ist wirklich nur das, was man jetzt kann, wichtig. Und da ist es egal, ob man das selber gelernt hat oder eine HTL gemacht hat, irgendeine technische Ausbildung oder irgendwie studiert hat. Was natürlich implizit schon gegeben ist, ist, dass Leute, die irgendeine höhergradige Ausbildung gemacht haben, normalerweise Dinge, ein anderes Big Picture haben, andere Fähigkeiten vielleicht schneller erwerben werden und dann vielleicht schneller steigen. Das kann passieren, aber das ist nicht vom Abschluss abhängig, sondern dann von dem jeweiligen Individuum. Was ich schon sagen kann, wir haben eine sehr hohe Akademikerinnenquote bei uns. Nicht, weil wir danach suchen, sondern weil wir sehr viele Leute einfach über Lehrtätigkeiten formieren von Kollegen, die auch unterrichten, über die FH kriegen. Das ist auch gleichzeitig eine Recruiting-Technik von uns. Und dadurch haben die normalerweise alle einen Bachelor oder einen Master of Science oder irgendwas anderes, Diplom-Ingenieurin, was weiß ich.
Aber ja, nicht alle. Das ist, glaube ich, keine schlechte Recruiting-Idee, so als Lektorin oder Lektor unterwegs zu sein.
Und, kann ich sehr empfehlen.
Wenn man das gut macht, dann kann man darüber, glaube ich, gute Leute gewinnen. Jetzt klingt das alles super gut. Und so, als wenn jetzt jeder, der jetzt zuhört, denkt, boah, das gucke ich mir jetzt an und das setze ich jetzt, mache ich auch und setze es sofort um. Gab es auch Fehler oder Dinge, wo du sagst, ey, das hätte ich mir echt gerne erspart? Oder ist wirklich auch mal in dieser Zeit, wo ihr das jetzt eingeführt habt oder in der ihr das jetzt nutzt, gibt es da Sachen, wo du sagst, das war wirklich nicht gut?
Also lass mich vielleicht, ich schreibe es mal kurz auf, 3 Punkte habe ich mir aufgeschrieben dazu, weil es gibt viele Dinge. 3 Punkte vielleicht ganz wesentlich. Erstens, wir haben den Aufwand, den wir für die Einstufungen in der Entwicklungsmatrix vor allem beim ersten Mal haben, und den haben wir total unterschätzt. Der ist riesengroß, weil hier mit einem 6-köpfigen Team durchzubesprechen, welche dieser Skills, die wir da drauf haben, und wir haben derzeit eine Liste von 200 ungefähr, ja, muss man dazu sagen, manche Dinge gehen sehr schnell, aber manche Dinge, da wird dann darüber diskutiert, das haben wir total unterschätzt. Das ist total aufwendig, da sind viele, viele Stunden pro Team hineingeflossen in Feedback-Meetings, wo das diskutiert wurde. Das ist ein Minuspunkt. Der Pluspunkt dabei ist, es sind hier Dinge angesprochen worden, die vorher noch nie angesprochen worden sind oder wo dann Leute so Aha-Effekte hatten und gesagt, ah echt, so schätzt du das ein, man schätze ich ganz anders ein und so. Und diese Gespräche, die dann da gelaufen sind, die waren irrsinnig spannend. Der Haken ist, man muss das dann öfters tun und das kostet viel Zeit. Und hier gebe ich zu, wir hätten jetzt gerade im Herbst so eine Runde machen sollen. Ich habe es aus zeitlichen Gründen noch nicht geschafft, wir brauchen es dringend. Es ist jetzt aber ein halbes Jahr her, also es passt, wenn wir es jetzt dann machen. Mal schauen, vor Weihnachten werden wir es nicht mehr hinkriegen, aber es ist eh ein guter Zeitpunkt mit den ganzen KV-Verhandlungen und sowas passieren, einfach mal wieder eine Runde zu machen. Also erstens aufwendig, zeitaufwendig. Die zweite Geschichte von 3 ist, man muss schon aufpassen mit der ganzen Transparenz, dass auch die Information dazu passt. Sprich, dass es nicht dann irgendwie Gerüchte gibt, statt Information im Sinne von, naja, der kriegt jetzt 200 Euro mehr, weil oder sowas, sondern es muss wirklich transparent sein. Also sprich, man muss wirklich hinterher sein und aufpassen, wenn drüber geredet wird. Und natürlich reden die Leute drüber, ist ja klar, macht ja jeder, auch wenn es nicht transparent ist.
Genau.
Aber das ist auch gleich der Vorteil, es gibt eben keine Gerüchte, weil wir haben nämlich am Anfang, bevor wir es ganz, ganz, ganz am ersten Mal, bevor wir darüber gesprochen haben und das dann transparent geschaltet haben, haben die Leute eigentlich geglaubt, dass die anderen viel mehr verdienen, lustigerweise, als es dann wirklich war. Also die Angst, dass man dann sagt, boah, bist du wahnsinnig, was die verdienen und die, da will ich auch. Es ist in die Gegenrichtung gegangen. Nicht, weil wir so schlecht zahlen vielleicht, sondern weil es einfach Gerüchte sich gerne nach oben aufbauschen. Und das ist der dritte Punkt, weil die Vergleichbarkeit nicht so einfach ist. Weil wenn ich, weiß ich nicht, einen Familienbonus oder ähnliche Dinge dabei habe und schaue mir einen Gehaltszettel an und dann sehe ich da Lohnsteuer, Sachbezüge, keine Ahnung, dann ist das gar nicht so einfach vergleichbar. Sprich, mit der Transparenz muss auch ziemlich viel Schulung einhergehen und es muss auch viel Erklärung einhergehen und man muss es dann rechnerisch so ausnivellieren, dass alle sagen, okay, das ist mein 38,5 Stunden Gehalt. Ich weiß, dass ich jetzt 32,5 arbeite und für 2 Kinder Familienbonus plus kriege. Das ist da jetzt nicht eingerechnet natürlich. Oder, weiß ich nicht, irgendwelche Fahrkostenvergütungen, weil ich außerhalb von Wien wohne oder so.
Ja, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich irgendwie wirklich ein dauernder Prozess ist und eben auch wirklich Zeit erfordert. Aber dieser Vorteil, dass es keine Gerüchte gibt, dass es, also jeder, der das schon mal erlebt hat, als Angestellter zu erfahren, dass der Kollege, der genau gleich qualifiziert ist und genau die gleiche Arbeit macht, also ich habe das tatsächlich bei meiner ersten Arbeitsstelle tatsächlich erlebt. Ich habe das Gott sei Dank innerhalb von 4 Wochen spitz gekriegt und war zur Sekunde bei meinem Chef auf dem Schoß habe ich gesessen und habe gesagt, ich kriege jetzt sofort genau das Gleiche wie er. Und das war tatsächlich dieser Klassiker Männer und Frauen, weil das ist meine Erfahrung, dass in Gehaltsverhandlungen Frauen deutlich defensiver unterwegs sind als Männer. Also mir ging das dann hinterher nicht mehr so nach dieser Erfahrung, aber das ist zumindest meistens ist es so.
bei der Ersteinführung unseres Modells, das war, glaube ich, 2017, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir es dann wirklich eingeschaltet haben in der alten Version, sind wir draufgekommen im Zuge von den ganzen Themengebieten, dass wir da Leute dabei hatten, die wir einfach vergessen haben. Sie sind so ruhig und sie machen so gute Arbeit, sie fallen nicht auf, obwohl sie so toll sind. Das ist übrigens beim Loben dann auch so eine Geschichte, dass man die dann weniger lobt als andere vielleicht, weil sie eben nicht auffallen und spitze sind und vielleicht sogar die Säulen vom Team sind, dass man die dann vergisst. Und wenn sie dann nicht laut sind, dann, das ist der größte Aha-Effekt für uns gewesen. Nicht, dass also, weiß ich nicht, geschlechterspezifisch unterschiedlich gezahlt wird, so viele Frauen haben wir nicht, leider. Die Thematik, dass man wen vergisst, weil man ruhig ist, das ist gefährlich. Und das kann man zu 100% ausschließen damit. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich garantieren kann. Wenn man sowas macht, dann kann man es ausschließen.
Ja, eine letzte Frage habe ich noch zu diesem Komplex. Ich könnte nicht ganz viel fragen, aber eine letzte Frage habe ich noch. Merkt ihr das oder merkst du, ich meine, du hast vorhin gesagt, ein Recruiting-Kanal ist natürlich deine Lektorentätigkeit. Merkt ihr Vorteile durch diese Gehaltstransparenz im Recruiting? Gibt es mehr Menschen, die bei euch im Unternehmen anfangen wollen, dort arbeiten wollen?
Also ob das ein Faktor ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das haben wir nicht abgefragt und so oft kommen nicht neue Leute dazu. Wir haben zwei Mechanismen, wie Leute zu, oder zwei Gründe, warum Leute dazukommen. Das eine ist, weil wir sowieso regelmäßig FH-Praktikumplätze anbieten. Das passiert immer zur selben Zeit, weil die FHs meistens ab Februar im Sommersemester diese Themengebiete haben und dann Studierende sowas suchen. Wir kriegen dann Bewerbungen und dann sind das zwischen 1 und 6 Leute pro Jahr, die dann so ein Praktikum machen. Da ist es einfach, weil die sind sehr einfach eingestuft, einzustufen, weil das sind halt einfach Juniors quasi mit bestimmter, vielleicht haben die anderen mehr Vorwissen als die anderen, aber das ist leicht hinzukriegen. Schwierig wird es bei so Jobs wie Product Owner, wo wir gerade aktuell auf der Suche sind und auch schöne Bewerbungen bekommen haben, wo aber Quereinstiege drinnen sind und wo du dann schon sehr individuell anschauen musst, wie passt das in mein Bild. Da tun wir uns genauso, wie der Clemens vorher gesagt hat, einfach sau schwer. Das muss man aber, und da wäre mein Tipp, es transparent mit den Leuten zu besprechen, mit den Bewerberinnen und Bewerbern zu besprechen und einfach sagen, schaut, das ist das Modell, so funktioniert es, Ramp up, das machen wir uns aus, mehr können wir dir nicht bieten, weil das ist das, was alle kriegen, das ist die Bandbreite, die wir haben. Wenn das nicht zu dir passt, sind wir vielleicht das falsche Unternehmen, dann musst du in einen Konzern gehen. Aber vielleicht haben wir oder woanders hin, wo halt mehr gezahlt wird. Aber dafür gibt es auch bei uns andere Dinge, die vielleicht sehr toll sind, wie Flexibilität. Ganz, ganz nie, überhaupt nicht, was die Gleitzeit betrifft, irgendwelche komischen, engen Zeitfenster oder sowas. Also super mit Kindern vereinbart, die man in der Frühzeitig irgendwo hinbringen muss oder abholen muss oder Homeoffice mischen. Solche Dinge halt. Das sind Flexibilitätsthemen, die dann vielleicht auch etwas wert sind.
Ja, und ich habe ja gelernt, du hast es ja erzählt, ihr habt ein tolles Büro mit einer gut eingerichteten Küche und bei euch kochen die Männer. Das finde ich total super. Das ist vielleicht auch für den einen oder die andere ein ganz attraktiver Grund, einfach mal eine Bewerbung zu euch zu schicken. Und ich mache jetzt nochmal Folgendes. Ich packe jetzt nochmal den Link da kommt man zu eurer Webseite und diese Unterseite, die ich dort angegeben habe, da findet man nicht nur euer transparentes Gehaltsmodell, sondern viele andere Dinge. Das ist das, was ich auch sehr schön finde. Alles, was ihr so lernt, wie ihr arbeitet und so, eure Erkenntnisse daraus, findet man dort und da kann man sicherlich das eine oder andere sich noch abschauen und auch lernen. Also das ist eine Seite, die sich in jedem Fall lohnt. Meine allerletzte Frage, bevor ich mich von dir verabschieden muss, weil wir schon fast eine Dreiviertelstunde heute hier sprechen. Meine letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, der Claim für meinen Live-Talk heißt ja People, Purpose, Profit. Was verbindest du mit diesen drei Begriffen?
Also People kann ich abkürzen. Ich glaube, das habe ich ganz am Anfang gesagt. Es sollte so sein, dass nicht nur für mich, sondern für alle von uns. Einer der Gründe, warum man da gerne arbeitet, ist, dass man in der Früh bei der Tür hereinkommt und Leute sieht, mit denen man gern zusammen ist den ganzen Tag und mit denen man gern auch andere Themen als nur Arbeit bespricht und vielleicht sogar privat auch was unternimmt. Also einige von uns sind untereinander auch befreundet über die Familien hinweg und so weiter. People. Das zweite war, hilf mir nochmal, Purpose, wozu? Ja, Software, die glücklich macht, und das meine ich jetzt nicht nur als Slogan, sondern das klingt natürlich so eitel Wonne. Nicht jedes Projekt und gerade bei komplexen Projekten gibt es immer Probleme und Herausforderungen zu lösen. Ich würde gern, dass man uns daran misst, wenn es Probleme gibt, wie die dann behoben sind. Um es einfach zu sagen, ich finde es schrecklich, dass es so ist, aber es scheint ein USP zu sein, dass es uns nicht egal ist und dass es Unternehmen gibt, auch gibt in der IT-Branche, denen es egal ist, ob was geht. Und da ist nur wichtig, was im Vertrag und im Festpreis drinnen steht. Wenn wir Mist bauen, dann muss man hinausbaden. Und das geht bei komplexen Dingen so. Und da muss man halt drüber reden. Und man muss jedenfalls schauen, dass am Ende was rauskommt, was wer gerne benutzt und was hilft in der Benutzung. Und ich traue mir schon zu sagen, in 27 Jahren, dass es in fast allen Fällen uns so gelungen ist. In 100% schafft man es nie. Profit. Natürlich sollen alle genügend Geld verdienen, um ihr Leben erhalten zu können und vor allem, glaube ich, auch für unser Team eine gewisse Kontinuität da sein. Hire and Fire gibt es bei uns nicht. Geldsachen so irgendwie, es wäre günstiger, das dort zu machen, weil dort ist es günstiger als hier. Das sind Themen, die wir eigentlich überhaupt nicht haben. Wir schauen, dass es den Leuten, dass es für die Leute passt und dass wir gut planbar sind, glaube ich. Wenn dann auch noch Geld rausschaut, ja, Gott sei Dank ist das so, wollen wir auch haben in der Arbeit. Ich glaube, der größte Profit ist, wenn es einem gut geht damit. Und wir schauen darauf, dass es allen gut geht. Und wenn es jemandem nicht gut geht in unserem Team, ist es uns nicht egal.
Das ist die allerbeste Bewerbungsrede für ganz viele glückliche Kandidatinnen und Kandidaten, die wahrscheinlich jetzt jeder, der das hört, diesen Live-Talk, und der hier in der Region Wien wohnt, rings um Wien herum, wird wahrscheinlich jetzt eine Bewerbung losschicken und zumindest mal auf eurer Seite sein. Also das ist wirklich ein tolles Schlusswort. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, von dir zu lernen. Ich finde es großartig, dass du dich bereit erklärt hast, hier deine Zeit zu investieren und zu mir als Gast zu kommen. Und freue mich einfach, dass du da warst und mit uns deine Erkenntnisse darüber und deine Erfahrungen geteilt hast. Vielen Dank, Sven.
Danke, danke auch für die Möglichkeit, das zu tun.
Und wir sehen uns schon nächsten Mittwoch wieder. Auch da habe ich wieder einen spannenden Gast, interessanterweise auch aus Wien. Ihr dürft euch freuen. Ich werde es diese Woche noch ankündigen. Bis dahin und euch allen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.
Danke.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.